So, das ist eine super Einstimmung, oder? Freut euch. Freut euch jetzt auf eine richtig schöne Bergtour. Würde euch gern mitnehmen auf einen langen Weg, auf einen hohen Berg. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal in einer Predigt so viele Bergmeter bezwungen habe. 46 Verse haben wir vor uns und ich hoffe, dass uns die Puste nicht ausgeht unterwegs. Aber es lohnt sich, das kann ich schon mal vorneweg sagen, es lohnt sich wirklich, diesen Berg zu erklimmen und diesen Text zu erarbeiten. Mal gucken, wie wir das so machen, wenn wir eine Bergtour machen, dass wir ein kleines bisschen schon mal so einen Überblick versuchen zu gewinnen. Also das Ganze hat wirklich viele Besonderheiten. Erstmal, es ist Sondergut des Johannes, also das heißt, es ist nur in seinem Evangelium zu finden. In anderen Evangelien ist es gar nicht berichtet. Das nächste, es ist das letzte der Ich-Bin-Worte Jesu. Und eines der Ich-Bin-Worte, das eine ganz besondere Bedeutung hat, weil die Geschichte drumherum das nochmal ganz, ganz neu zum Leuchten bringt. Jesus spricht über den Tod und über Auferstehung, bevor er selber in den Tod hineingeht. Er macht die Grundaussage letztendlich schon mal für die ganze Passionsgeschichte. Und Jesus geht an den Ort des Elends, Bethanien, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber auch an den Ort des Todes. Es hat mich jetzt sehr bewegt, ich habe vor kurzem eine Beerdigung gehalten und der behinderte Sohn dieses Mannes, der verstorben war, der sich kaum äußern kann, der hat immer wieder in der Kirche schon und dann am Grab vor allen Dingen immer gesagt, Papa, Papa. Und allein diese Begriffe, man hat so das gespürt, gell? Die Zerrissenheit des Elend. Und mir ist wichtig geworden, Jesus geht mit an diesen Ort des Elends. Dann ist es der kürzeste Vers, den wir überhaupt in der Bibel finden. Nur zwei Verse, Jesus weinte. Interessant, dass diese Unterscheidung getroffen worden ist. Gell? Nur zwei Worte, aber die ja auch wirklich eine besondere Bedeutung haben, die Jesus wirklich heraushebt aus so vielen anderen. Und dann ist es das letzte Zeichen. Das letzte Zeichen, die Totenauferweckung, das ist das Besondere bei Johannes, dass er nicht von Wundern redet, sondern dass er von Zeichen spricht. Zeichen, also das sind Hinweise, die man beachten muss. Das, was da geschieht mit der Auferweckung des Lazarus, das ist ein Fingerzeig. Jesus, er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist der Fürst des Lebens. Das müssen wir begreifen. Diese Zeichen müssen wir wahrnehmen. Und ich finde das so interessant am Ende des Johannesevangeliums, dass es dann heißt, es sind aber noch viele andere Zeichen, die Jesus vor seinen Jüngern getan hat. Oder dann Johannes 21 noch. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn die eins nach dem anderen geschrieben würden, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Also, versteht ihr, wo deutlich wird, okay, das, was wir in den Evangelien berichten haben, das ist so ein kleiner Ausschnitt aus dem, was Menschen mit Jesus erlebt haben. Aber diese Ausschnitte sind so wichtig, dass wir verstehen, wer da dahinter ist. Und das Herausfordernde, und deswegen glaube ich, ist dieser Text auch gut gewählt, jetzt in dieser Zeit gerade, es ist der Auslöser der Passionsgeschichte. Ausgerechnet dieses Erleben führt letztendlich dazu, dass Jesus dann freigegeben wird. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, oder der Zündfunke, der jetzt eben die Bombe dann wirklich explodieren lässt. So war es damals. So, das ist der große Rahmen, auf den wir uns einlassen, wenn wir uns diesen Text stellen. Und jetzt gucken wir uns einfach mit diesen ganz, ganz simplen W-Fragen erstmal nochmal ein bisschen den Überblick an. Würde ich euch sehr ermutigen, fürs Bibelstudium kann man das sehr, sehr toll benutzen, diese W-Fragen immer wieder, also wer, um wen es geht. Zunächst mal geht es natürlich um Jesus. Es geht um Jesus, der der Mittelpunkt des Ganzen ist. Aber der Erste, der genannt wird, ist Lazarus. Und das finde ich so eine spannende Sache. Lazarus, der wird zwar schon im ersten Vers genannt, aber der kommt nie zu Wort. Es ist kein einziges Wort von dem Lazarus genannt. Er ist sozusagen ein Statist, aber einer, der so wichtig ist, weil er eben zeigt, dass Jesus der Herr ist, der über allem steht. Lazarus, der Name, der bedeutet eigentlich, der dem Gott hilft. Und das heißt, sein Name ist regelrecht Programm, gell? Der, der Gott hilft, der erlebt das jetzt, genau. Handfest, er erlebt's. Gott hilft, sein Name wird regelrecht zum Programm. Und dann ist es spannend, wenn ihr daheim den Text vielleicht nochmal durchlest, wenn ihr mal all das zusammentragt, was alles über Jesus ausgesagt ist. Also, Jesus lehrt. Jesus ruft raus aus der Trauer. Jesus ergrimmt. Jesus weint. Jesus betet. Jesus befiehlt das Unmögliche. Und so geht es gerade fort. Es ist für mich faszinierend gewesen zu sehen, also der eigentlich Handelnde in allem ist Jesus. Und so soll es ja letztendlich auch in unserem Leben sein. Und dann gucken wir das an, diese verschiedenen Bezugspunkte. Das können wir jetzt nur so ein bisschen anreißen, aber wir kommen ja im Lauf des Textes dann, wenn wir da höher gehen, dann immer wieder an diesen Stationen vorbei. Jesus und die Jünger, dann Jesus und Martha. Interessant, wie das immer ganz klar umrissen ist. So ganz besondere Begegnungen, die dann wichtig waren auch für diese Personen. Jesus und die Maria, dann Jesus, ein Grab und Ungläubige. Muss man beides sehen. Gläubige und Ungläubige, die da dabei waren. Und dann ganz wichtig, Jesus, der Vater im Himmel und ein Toter, der lebendig wird. Eine Mischung, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und dann nochmal Jesus und Ungläubige. Das hat dann mit dem Ergebnis zu tun, wie Leute mit dem leben, was sie erlebt haben. Sie haben das Gleiche erlebt, aber es führt zu ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Danke. Und dann Jesus und wir. Das ist der wichtige Punkt. Also versteht ihr, all das andere ist biblische Geschichte. Und das ist so gut, dass wir das haben. Aber der letzte Punkt, das ist ja dann die Frage, okay, wenn sich das so toll abgespielt hat, was macht das dann mit mir? Welche Auswirkungen hat das auf mein eigenes Leben? Also, wer haben wir gefragt? Dann gucken wir das Wo an. Und das ist spannend. Das hat mich fasziniert beim Vorbereiten, weil da wird extra berichtet davor, im Johannes 10, dass Jesus flieht an die Stelle, also man will ihn umbringen, und er flieht an die Stelle, in das Verborgene, jenseits des Jordan, da wo Johannes der Täufer praktiziert hat. Er geht an die Stelle, das fand ich so spannend, an die Stelle, wo Johannes gesagt hat, das ist Gottes Lamm, welches der Weltsünde trägt. Dieser ganz wichtige Punkt, bevor es in die ganz heiße Phase der Passionsgeschichte hineingeht. Und das wird genannt Bethanien. Bethanien, Johannes 1, 28, könnt ihr das lesen. Bethanien, und zwar das andere Bethanien, das Bethanien jenseits des Jordans. Und das finde ich so spannend, gell? Diese Geschichte hat mit zwei Orten zu tun. Bethanien jenseits des Jordans und Bethanien ganz nah bei Jerusalem. Also der Weg, den Jesus geht, ist von Bethanien nach Bethanien. Strecke, Luftlinie 30 bis 35 Kilometer, aber schon etwa 1 bis 2 Tage Wanderung, weil es durch die judäische Wüste geht, an Jericho vorbei und dann eben diesen Weg, den der barmherzige Samariter gegangen ist, dann bis nach oben, nach Bethanien, am Osthügel vom Ölberg gelegen. Wann ist die nächste Frage? Oh, nee. Wiesbaden ist. So, genau. Wann ist die nächste Frage? Da haben wir kein genaues Datum. Was wir haben, ist auf jeden Fall, dass wir wissen, es ist vor dem Passafest, kurze Zeit vor dem Leiden und Sterben Jesu. Deswegen, glaube ich, bekommt diese Geschichte mit dem Tod, hat die so eine besondere Bedeutung. Jesus wird mit dem Tod konfrontiert, bevor er selber in den Tod hineingeht. Und bevor er selber in den Tod hineingeht, macht er schon diese großen Aussagen, dass es bei ihm Leben gibt, das ewig währt. Dann das Was. Was, also da geht es einfach um eine Machtdemonstration Gottes. Nichts anderes. Machtdemonstration. Lazarus wird im wahrsten Sinn des Wortes zu einem lebendigen Beweis dafür, dass Jesus der Herr ist über Leben und Tod. Und das wird er sein Leben lang mit sich tragen. Er ist der lebendige Beweis, Jesus ist der Herr auch über den Tod. Und warum? Warum? Da finden wir die Antwort am Ende des Johannesevangeliums. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das ist das große Ziel. Deswegen haben wir diese Geschichte, weil es uns locken soll und locken will zum Glauben. So, und jetzt steigen wir ein in diesen langen Text. Es war einer krank, Lazarus von Bethanien. Bethanien, das ist das Interessante, das zusammengesetzt in zwei Worten, Bet oder Beit, Anien. Und das finden wir in ganz vielen Ortsbezeichnungen. Bet-El, das heißt Haus, Bet ist Haus und El ist Gott. Bet-El ist das Haus Gottes. Oder Bet-Lehem. Bet ist das Haus und Lehem ist das Brot, also das Haus des Brotes. Und Bethanien, das heißt Bet, das Haus, und Elend, das Haus des Elends. Und das finde ich schon so spannend, gell? Dass deutlich wird, und Jesus geht an den Ort des Elends. Jesus geht da nicht dran vorbei, sondern Jesus geht mitten in die Not hinein. In diesen Ort, der beschrieben ist, es ist der Ort von Martha und Maria. Also es war der Ort, wo Jesus immer eine offene Tür gefunden hat, wo es immer ein Vesper gab, wo man immer auch übernachten konnte. Einer dieser ganz wenigen Orte, wo Jesus ein Stück weit Ruhestätte gefunden hat. Und das Interessante, dass es dann heißt, und die senden zu Jesus und sagen, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Gell, da ist der Name Lazarus gar nicht gesagt. So eine tolle Bezeichnung, oder? Der, den du lieb hast. Und dann weiß Jesus, um wen es da geht. Und was mich persönlich da angesprochen hat an dem Text ist, weil ich gedacht habe, ah, das hätte ich jetzt auch gerne mal über mein Leben gehört. Aber ich habe gesagt, ja, da ist die Bibel doch voll davon. Du und ich, wir sind Leute, die Jesus lieb hat. Der und die, die Jesus lieb hat. Das ist der Adel, der über unserem Leben steht. Und das Tolle, wie diese zwei Frauen wissen, okay, wenn wir eine Not haben, dann dürfen wir zum Nothelfer gehen. Jesus ist der, bei dem unsere Not am besten aufgehoben ist. Wer diese Beziehung hat, den kann man nur ermutigen, sie zu nutzen. Das ist die Einladung für uns, letztendlich genauso zu machen. Unsere Not, aber auch die Not anderer zu Jesus zu bringen. Herr, da ist einer, der ist krank. Da ist einer, der ist depressiv. Da ist einer, der steckt in seinen Süchten drin. Herr, Da ist einer, der deine Hilfe braucht. Ja, das ist die große Einladung für uns. Als Jesus das hört, sagt er, die Krankheit ist nicht zum Tod. Also jeder, der irgendwo ein Zipperlein hat, der ist froh, wenn der Arzt sagt, okay, ist nicht so schlimm, oder? Aber das Interessante, Jesus sagt, diese Krankheit ist dazu da, die Herrlichkeit Gottes groß zu machen. Das ist was ganz anderes nochmal. Krankheit, die dazu dient, Gottes Größe zu zeigen, Gottes Wirkmacht offensichtlich zu machen. Jesus liebt Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Aber als er es hört, bleibt er noch 2 Tage an dem Ort. Das scheint jetzt alles andere als logisch zu sein, oder? Jesus liebt ihn, da ist die Not. Jetzt wäre doch eigentlich ein Blaulichteinsatz nötig, oder? Sofort losmachen, alles liegen lassen und stehen lassen und loszugehen. Oder Jesus hätte ein Wort sprechen können, gell? Wie bei diesem Knecht des Hauptmanns. So diese Fernwirkung. Aber er tut's nicht. Er tut's nicht. Und ich glaube, es hat mit zu tun, wenn wir den Zusammenhang angucken, weil es ihm wichtig ist, dass die Jünger Erfahrungen des Glaubens machen. Und das finde ich eine herausfordernde Deutung. Also, dass Jünger Erfahrungen des Glaubens machen, kommt ein anderer in so eine Petrouille rein. Aber so erzählt dieser Text. Und dann sagt er, jetzt lasst uns gehen. Lasst uns nach Judäa gehen. Und jetzt sind die Jünger, die bremsen. Ja, weil das war doch gerade eben noch, wo sie dich steinigen wollten. Und menschlich gesprochen muss man wirklich sagen, verstehe ich die Jünger? Ist es sinnvoll, in die Höhle des Löwen zu gehen? Also sich wieder der Gefahr auszusetzen. Jesus sagt dann Worte, die sind ein bisschen schwer verständlich. Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Das heißt letztendlich, Jesus sagt, wenn ich unterwegs bin im Licht, also in dem, dass ich den Willen des Vaters tue, dann ist alles okay. Wenn ich im Zentrum des Willens Gottes bin, dann kann passieren, was passieren will. Aber dann bin ich an der richtigen Stelle. Jesus unterwirft sich nicht der Dringlichkeit, sondern er untersteht dem Willen des Vaters. Er will im Licht wandeln. Das, wozu wir ja auch aufgerufen sind. Und dann sagt er, der Lazarus, er ist eingeschlafen. Interessant, das Wort, was da steht, kann einfach beides sein. Kann heißen entschlafen oder eingeschlafen. Und die Jünger, die hören jetzt erstmal das Gute, kennen wir doch auch. Gell? Also wenn jemand wieder so richtig gut schläft, dann wird es schon besser. Also das ist so eine Hausweisheit. Das hatten die damals schon. Aber Jesus hat vom Tod gesprochen. Das, was Martin Luther oft auch so davon gesprochen hat, vom langen Todesschlaf. Für Jesus hat das eine ganz andere Bedeutung. Und dann interessant, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns gehen. Drastisch, oder? Damit ihr glaubt, ist diese Geschichte geschehen. Und letztendlich geht es durch die Zeiten hindurch, verstehe? Damit wir glauben, ist diese Geschichte in der Bibel überliefert. Damit wir glauben. Und jetzt kommt der Thomas und der gefällt mir einfach. Gell? Der Thomas wird immer so oft negativ gesehen, der ungläubige Thomas. Aber da sieht man mal, das ist auch ein ganz mutiger Kerl. Der wird zum Sprachführer. Normalerweise ist das immer der Petrus, aber jetzt macht er sich zum Sprachführer und sagt, lasst uns gehen. Und wenn, dann gehen wir mit ihm in den Tod hinein. Letztendlich ist das das, was Jüngerschaft ausmacht. Gell? Das ist das, was Jesus seinen Leuten gesagt hat. Also mit ihm unterwegs sein, selbst wenn es an den Tod geht, im Wissen, dass er auch der Herr über den Tod ist. Und dann kommen sie an und das Elend ist, der Mann ist schon 4 Tage in der Gruft. Wird nochmal erklärt, Bethanien war ganz nah bei Jerusalem, ein Stadion, das war im Neuen Testament etwa 185 Meter, also das sind so 2,7, 2,8 Kilometer entfernt von Jerusalem nur. Wirklich nur ein Katzensprung. Und deswegen ist so, dass auch aus Jerusalem viele kommen, um Maria und Martha zu trösten, Freunde, Bekannten. Sie sind jetzt hier als Juden bezeichnet. Das ist teilweise auch die Führerschaft, wobei an der Stelle waren es nicht die Führer, die müssten hinterher erst noch informiert werden von ein paar Leuten, sondern es sind wahrscheinlich einflussreiche Freunde aus Jerusalem. Und Martha, gell, das ist ja die dynamische. Weil der Maria, die sitzt, auch in diesem Text erstmal, das ist die Sitzer. Aber die Martha, das ist die dynamische, die hört, Jesus ist unterwegs und dann startet sie gleich mal los. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das könnte man fast so ein bisschen wie einen Vorwurf hören. Aber wenn man den Zusammenhang guckt, den nächsten Vers guckt, dann merkt man, nein, das ist eine ganz, ganz große Glaubensaussage. Ich weiß, wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Aber auch jetzt weiß ich noch, egal was du den Vater bittest, das wird geschehen. Was für ein Glauben, was für eine Zuversicht von der geschäftigen Martha. Und Jesus sagt, ja, dein Bruder wird auferstehen. Und für sie ist klar, weiß ich. Das weiß ich aus den alten Schriften. Am Ende der Zeiten wird er auferstehen. Aber jetzt kommt das, was eigentlich der Zündfunke ist in diesem Bibeltext. Die Mitte dieses Bibeltextes. Das Ich Bin-Wort. Aber ich allein bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ganz ehrlich, das ist bei jeder Beerdigung, die ich halte, das Größte für mich. Ich darf das Auferstehungswort sagen, wenn gerade der Sarg in die Erde versenkt worden ist. Es berührt mich jedes Mal neu. Das ist die Manifestation des Todes. Und ich darf in die Manifestation des Todes hineinsagen, Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wie gut, dass das stimmt. Und die große Frage ist ja da, glaubst du das? Glaubst du das? Also die Frage an die Martha, die will ich euch gern weitergeben. Glaubst du das? Glaubst du, dass das so ist? Und die Martha, die antwortet wirklich mit einer Manifestation des Glaubens, mit der Proklamation Jesu als dem Herrn über allem. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist das Christusbekenntnis von einer Frau. Wir kennen so das Christusbekenntnis von Petrus, gell? Du bist der Christus, das Sohn Gottes. Aber hier das Bekenntnis der Frau, ja, du bist der, der in die Welt gekommen bist. Du bist der Christus. Und dann geht sie und guckt nach ihrer Schwester Maria. Der Meister ist da und ruft dich. So flüstert sie ihr zu. Und das ist eine Aussage, die würde ich euch gern so ein bisschen ins Ohr flüstern. dass die mit euch geht auch in die neue Woche hinein. Der Meister ist da und ruft dich. Der Meister ist da und ruft die Maria aus der verzweifelten Situation zum Glauben. Die Maria, die darf es erleben. Jesus kommt in die Not hinein. Der Meister ist da und ruft dich. Der Meister, er ist der auch die auswegloseste Lage meistert. Er ist der auch die auswegloseste Situation meistert. Er ist der auch die trostloseste Wirklichkeit meistert. Der Meister. Er ist da. Er ist da. Guck mal, das ist doch oft so die Anfechtung in den Schwierigkeiten. Wenn wir fragen, wo ist er jetzt? Er ist da. Das zu hören, das Ausrufezeichen setzen zu dürfen. Er ist da. Der Meister ist da und ruft dich. Ruf dich aus der Verzagtheit heraus. Ruf dich aus der Verzweiflung heraus. Ruf dich aus der Resignation heraus. Der Meister ist da und ruft dich. Er ruft die Martha, die Maria. Er ruft die nachher am Grab, die Statisten zur Mitarbeit. Er ruft den Lazarus aus dem Grab raus und er ruft uns zum Glauben. Der Meister ist da und ruft dich. Und dann kommt die Maria auch zu Jesus. Die Leute hängen sich ihr an, weil sie den Eindruck haben, sie will zum Grab gehen, da wollen sie begleiten. Und sie sagt genau dasselbe wie die Martha. Interessanterweise. Genau dasselbe. Wenn du da gewesen wärst, Herr, wäre das nicht passiert. Bei ihr fehlt nachher das große Bekenntnis der Martha. Aber dieses Wissen, Jesus ist der Herr und wenn er da ist, dann wird's gut. Das hat auch sie getragen und vorangebracht. Als nun Jesus die Wein sah und die Juden Wein, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Das ist ein ganz, ganz starkes Wort. Das ist ganz, ganz stark emotional geladenes Wort. Also das geht an Jesus nicht vorbei, als er das Elend sieht. Aber vor allen Dingen geht es an ihm nicht vorbei, als er den Unglauben sieht. Er ergrimmt über seine Leute, die Oberhoheit des Todes scheinbar einfach anerkennen, die einfach davon ausgehen, der Schnitter Tod ist einfach der Stärkere. Jesus ergrimmt und er schnaubt. Also so ein richtiges zorniges Aufbegehren ist da drin. Wirklich ganz, ganz stark. Da sind Worte genommen, die haben wir im Deutschen so gar nicht drin. Das ist so richtig, richtig, ja, innerlich aufgewühlt und richtig, ja, würde man sagen, stinkig sein. Menschlich würde man sagen, ist es verständlich, was sie erleben. Aber er ist doch da, der Fürst des Lebens. Und dann heißt es, und Jesus weint. Jesus weint nicht wegen sozialem Mitgefühl, nicht berufsmäßig wie die Klageweiber. Die haben das tagelang gemacht, teilweise sogar wochenlang geweint, berufsmäßig über diesen Verstorbenen. Aber mich berührt es, dass es heißt, Jesus weint. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder kennt von Buddha. Der ist immer, der ruht so in sich, der dicke Bauch, seine Hände irgendwie drauf und dann ruht er in sich. Was in dieser Welt vor sich geht, das geht ihn nichts an. Und Jesus weint. Weil es ihn berührt. Weil er um unsere Herzen weiß. Weil er um uns weiß. Und dann gehen sie zur Gruft. Zur Gruft, vor der der Stein gelegt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Friedhof nennen wir es. Früher hat man gesagt, der Totenacker. Also der Ort, wo auch der Tod so greifbar ist. Die ganzen Geschichten, die ja da beerdigt worden sind, so greifbar sind. Und Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Der Einwand der Martha, der ist schon berechtigt. Also in Israel wird auch heute im Normalfall jemand am gleichen Tag, wo er gestorben ist, beerdigt. Weil in der Hitze das sonst nicht auszuhalten wäre. Und jetzt ist aber schon 4 Tage her seit seiner Beerdigung. Also der Einwand scheint berechtigt, aber Jesus weist darauf hin, hey, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann würdest du die Herrlichkeit sehen, wenn du glaubst. Glaube ist gefragt, Glaube, der sich nicht aufs Glatteis begibt, sondern Glaube, der dem Wort Jesu zutraut. Nur der Glaubende kann die Wirklichkeit Gottes wahrnehmen. Für mich ist aus dem raus wirklich ganz neu der Wunsch entstanden, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit mehr erleben. Ich möchte deine Herrlichkeit mehr wahrnehmen. Aber es hat mich dann auch berührt, dass es in dem Text heißt, hey, das hat damit zu tun, dass du mir vertraust. Das hat damit zu tun, dass du meinem Wort mehr glaubst als all dem anderen. Und dann tun sie es. Sie nehmen den Stein weg. Und Jesus hebt die Augen empor und betet. Das ist so ein wichtiges Bild. Das würde ich euch so gern mitgeben noch. Jesus hebt die Augen empor und betet. Warum war das so wichtig? Guck mal, vor sich hat er die trauernden Leute. Vor sich hat er den geballten Unglauben. Vor sich hat er ein offenes Grab. Und jetzt ist es so wichtig, diesen Blickwechsel zu machen von dieser scheinbar dominierenden Wirklichkeit zum Vater im Himmel, zu dem, der mächtiger ist als alles. Und genau das geschieht. Beten ist Blickwechsel. Beten hat damit zu tun, dass ich mich nicht mehr fixieren lasse von den Gegebenheiten, die da sind, aber dass ich glaube, dass Gott größer ist als alles andere. Wer sich nach oben orientiert, wird nicht mehr nach unten gezogen. Das will ich aus diesem Text mitnehmen. Ich will mich mehr nach oben orientieren. Und dann ruft Jesus laut Lazarus. Das ist wirklich toll in diesem Bibeltext, wenn man reinguckt. Also das kommt bei uns gar nicht so richtig raus. Bei uns gehört sich so lieblich an. Aber im Text steht eigentlich drin, Jesus gibt einen Befehl. Auf, Lazarus, raus jetzt. Also wirklich so ganz knapp und wie ein Befehl. Und da heißt, und genau das geschieht. Jesus widerruft das Unwiderrufliche des Todes. Ruft aus dem Tod ins Leben hinein. Was für eine große Aussage. Und der Verstorbene wackelt raus. Also das muss man sich so vor Augen halten ein bisschen. Gell? Also in die Grab. Tücher eingewickelt, Gesicht ist verhüllt und so wackelt jetzt diese Gestalt raus. Und dann ist es so schön, wie Jesus mitwirken lässt. Das freut mich immer wieder an diesem Text. Also ist offensichtlich, das worauf es ankommt, kann nur Jesus tun. Nur er kann aus dem Tod in Leben rufen. Deswegen gibt er den Befehlston, Lazarus, raus jetzt. Aber Jesus lässt Leute mithelfen. Nehmt den Stein weg und nehmt ihm die Binden ab. Und das ist doch bis heute so, dass Jesus uns mit hineinnimmt, uns mithelfen lässt. Der Lebendigmacher will uns mitgebrauchen, dass andere Hindernisse wegbekommen. Er sagt das entscheidende Wort. Das Wort ist ja immer wieder auch zeichenhaft gedeutet worden, wenn es um Erweckung geht. Geistliche Erweckung können wir nicht machen. Wir dürfen mithelfen. Aber das geistliche Wort der Erweckung kann nur Jesus sagen. Auch wenn es um Erneuerung von Gemeinde geht. Wenn mir Leute schon gesagt haben, der Laden ist tot. Dann ist das für mich so diese Kardinalstelle. Aber wenn Jesus in den toten Laden hineinruft, dann kommt's Leben. Gott sei Dank. Und dann, jetzt kommen wir gleich zum Schluss, viele, die nun das mitbekommen haben, die glaubten an ihn. Das ist toll. Beim ersten Wunder Jesu, bei der Hochzeit zu Kana, da heißt, die Jünger glaubten an ihn. Beim letzten Zeichen im Johannesevangelium heißt, viele, die dabei waren, glaubten an ihn. Das hat also eine Bewegung ausgelöst. Aber das Gleiche, was bei den einen zum Glauben führt, führt bei den anderen zur Verstockung. Sie kommen zum Hohen Rat und melden sich dort. Dort gibt es eine Ratssitzung. Dann heißt dann in Vers 53, von jenem Tag an beratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Warum? Also wenn es einen Beleg gab für das, dass Jesus bezeugt hat, dass er der Sohn Gottes ist, wenn es einen Beleg gab, dann den, dass er mächtiger ist als der Tod. Jetzt ist dieses Zeichen gegeben. Und weil sie sich diesem Jesus nicht unterwerfen wollen, deswegen muss Jesus weg. Das ist das Spannende, gell? Dass diese Großtat Jesu auch da dazu führt. Und wenn wir uns das bewusst machen, das hat mich selber nochmal so froh gemacht. Das hat funktioniert. Sie haben Jesus getötet. Aber die Rechnung ist nicht aufgegangen. Sondern Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und das ist die Botschaft, die jetzt weitergeht. Deswegen gilt das Auferstehungswort. Versteht ihr? Bei jeder Beerdigung darf man sich dessen bewusst sein. Das Auferstehungswort gilt. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die große Frage ist jetzt, was wir damit machen. Man kann das Grab des Lazarus noch angucken. Seit etwa 330 ist bezeugt, da hat Christus den Lazarus auferweckt. Bis jetzt wird noch die Stille des Lazarus gezeigt, so hat es der Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea beschrieben. Aber das ist nicht das, worum es geht. Damit ihr glaubt. In dem ganzen Text, wenn er mal durchgeht, kommt 8-mal das Wort Glauben vor. Damit ihr glaubt. Deswegen ist das Wort gegeben. Und das ist jetzt so den Rundblick, den ich noch mit euch gern machen würde, und dann machen wir einen kleinen Augenblick der Stille, um uns selber nochmal zu bedenken. Das ist das, was es für mich zu sehen gab in diesem Text. Ich will auch die Not anderer zuversichtlich vor Jesus bringen. Auch die Not anderer. Ich will vertrauen, dass Jesus rechtzeitig kommt. Mit all dem Spannungsfeld, gell? Was rechtzeitig ist. Die zwei Frauen hätten gedacht, rechtzeitig wäre ein bisschen früher. Ich will darauf vertrauen, dass Jesus rechtzeitig kommt. Und ich will es ganz neu sagen. Ich glaube, weil Jesus sagt es ja, glaubst du das? Ich will sagen, ja. Ich glaube das. Ich glaube, dass jeder, der an Christus glaubt, ewiges Leben bekommt. Und ich will neu beten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Mose hat es zum ersten Mal gebetet. Ich will mich da einreihen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Ich will im Gebet den Blickwechsel vornehmen, weil mir das so wichtig geworden ist. Wegsehen auf Jesus, wegsehen auf den Vater. Wegsehen von dem, was so fixieren will. Und ich will tun, was ich kann, damit andere aus dem Tod ins Leben kommen. Weil das die große Berufung ist, die Jesus uns geschenkt hat. Wir können das Leben nicht machen. Aber er will uns mitbeteiligen. Und lasst uns da ihm die Hände hinhalten. Und damit schließen wir dann. Ich will Jesus alles zutrauen. Ich will Jesus alles zuglauben. Wenn du glaubst, hat Jesus gesagt. Wenn du glaubst. Lass uns einen Augenblick der Stille halten und das vielleicht auch selber persönlich aufnehmen, und ich würde dann mit dem Gebet schließen. Jesus Christus, wir loben dich als den Fürst des Lebens. Wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Dass du mitfühlst, dass du liebst, dass du weinst, aber dass du auch auf die Sprünge hilfst, dem Glauben und aus dem Tod ins Leben hinein. Wir ehren dich und preisen dich und beten dich an. Amen.